Generationenecho.
Erzählcafé.
Herzlich willkommen zum Erzählcafé. Hier ist die Julia und ich bin im Studio wieder mit Jutta, Lutz und Ilona. Hallo. Ja,
hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid. Bevor wir verraten, worum es in der heutigen Sendung geht, fangen wir mit Musik an. Und ich habe hier auf meinem Spickzettel stehen die Beatles, When I'm 64, was ich übrigens noch nicht bin.
When I get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of...
Ja, ein sehr bedeutender Song für mich, inzwischen auch schon ein Jahr drüber, 65 gerade geworden. Die Vorstellung vom Alter, wie es mal sein wird, das haben wir wohl alle mal überlegt und wie man sich dann fühlen wird. Wir versuchen also jetzt erst einmal uns ein bisschen zu erinnern an Sachen, die wir aus unseren Familien kennen, bestimmte Gegenstände, die eine Geschichte haben und die uns immer wieder einfallen in bestimmten Momenten. Und da schauen wir mal, was im Angebot ist.
Da habe ich noch was Schönes gefunden, das Bewahren ja auch Aufheben heißt und das ist in uns lebendig halten. Und in Erinnerung halten. Und damit entsteht eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Und das wirkt dem Vergessen entgegen. Und da habe ich gleich noch das Nicht-Vergessen der Esszimmergarnitur meiner Großeltern. Früher war es ja so, man hatte Möbel gekauft zur Hochzeit und die hatte man bis zur Silberhochzeit oder goldenen Hochzeit, wenn man es erlebt hat. Und nee, jetzt mittlerweile wird es nach zwei Umzügen mit IKEA schwierig, da nochmal Möbel rauszubasteln. Und ich habe bis heute auch jetzt selbst in einer Zweizimmerwohnung die Esszimmergarnitur, Tisch und 10 Stühle, die ich gleichmäßig in der Wohnung verteile. Und das Tollste an diesem Tisch ist noch, dass unten drin ein Billardspiel ist. Und wir haben, ich kenne mich als Kind, im ersten Weihnachtsfeiertag wurde immer Billard gespielt. Und die drauf gesessen haben, meine Großeltern und so. Da fand alles statt, Taufe, Hochzeit, Verlobung, Trauer. Und das ist mir so nah, dass ich es mir echt fehlen würde, wenn ich das nicht hätte. Und sowas ist schön.
Ein Tisch mit 10 Stühlen, hast du denn auch den passenden Raum dazu?
Eigentlich nicht, aber ich habe das ganz gut hingekriegt. Wir haben im Wohnzimmer haben wir einen Tisch mit 6 Stühlen und 4 Stühle haben wir in unserer Küche, wo wir dann auch essen oder wenn mal überraschend jemand zum Mittagessen kommt, dann ist das auch keine Schwierigkeit.
Ist der so klassisch zum Ausziehen?
Ja, kannst du ausziehen und da ist also 10 Stühle dran, ist okay. Kein Problem.
Kennen wir ja alle. Ja. Und Billard, also das finde ich auch verrückt. Wie oft hast du da Billard gespielt dran?
Naja, meistens, wie gesagt, zu den Weihnachtsfeiertagen. Bei uns wurde viel gearbeitet, wir waren ein Handwerksbetrieb, da ging das nicht so abends mal schnell, das Billardspiel aufziehen. Aber wenn Zeit war, haben wir es schon gerne gemacht. Da die Kös lagen immer drin und die Kugeln mit der Kreide, die war in einem Extrakästchen und da wussten wir immer, wo das steht.
Existiert das noch?
Ja, bei mir im Regal steht es auch noch.
Hast du so eine Erinnerung an ganz spezielle Feier, die dort Stadtgarten essen?
Ja, also ich habe auch noch alte Fotos jetzt gefunden, wo also Leute, die schon lange verstorben sind, auch genau auf diesen Stühlen sitzen. Und komischerweise ist dieser Tisch mit 10 Stühlen, an den Stirnseiten standen die Männerstühle, sage ich mal. Die waren mit Armlehne und die wurden dann immer von den Männern besetzt, vielleicht auch, weil sie etwas breiter waren. Aber so ist es einfach. Und heute, ja, wir setzen die Leute so, dass sie zum Zimmer rausgucken können und wir sitzen dann an der anderen Seite.
Cool. Ich mag das ja auch. Bei mir zu Hause stehen auch neue und alte Möbel gemischt, ja, weil die ja immer eine Geschichte haben. Ja. Habt ihr auch solche Möbel mit Geschichte?
Ja. In meinem oder in unserem Speisezimmer steht ein altes Küchenbuffet meiner Oma. Und in diesem alten Küchenbuffet befinden sich mittlerweile 3 Esservice, die wir aus dem Bestand von Mutti, Schwiegermutti und Oma zusammengesetzt haben und zu Familienfeiern, Weihnachten oder wenn Besuch ist, dann wird eins der Service auch genutzt. Aber das Allerschönste an diesem alten Küchenbuffet ist, dass mein Mann das wieder hergerichtet hat und ich, so wie das Oma gemacht hat, die nämlich früher immer die Ansichtkarten, die ihre Enkel geschrieben haben, da in dem Fenster Teil angesteckt hat, so mache ich das jetzt, indem ich dort die Fotos, die aktuellen und auch die schönsten Fotos der Familie angebracht werden.
Ja, ich habe auch sowas. Ich habe ein Vertiko, nennt man das, glaube ich, also einen ziemlich schmalen, hohen Schrank, wo man viel Sachen unterbekommt. Und zwar bei mir ist es ein Wäscheschrank daraus geworden. Den habe ich von meiner Großtante. Und der wurde also sozusagen nach ihrem Tod an mich vererbt. Wenn ich sie mal besucht habe, dann sprach sie schon immer davon, das ist das, der Schrank, den kriegst du mal. Und das hat auch so geklappt. Der wurde dann mit Transport aus dem Vogtland hier nach Jena gebracht und steht im Wohnzimmer und hat auch noch gewissermaßen einen Aufsatz. Der Aufsatz ist eine Porzellanfigur in Form eines Chinesen mit traditioneller chinesischer Kleidung, sitzt auf einer Lotuswurzel, wobei diese Lotuswurzel der Ausguss ist, denn das Ganze ist eigentlich eine Teekanne. Gibt auch ein chinesisches Teeservi dazu, von dem leider ein, zwei Teile fehlen bzw. angeschlagen sind, aber ich habe auch nicht 6 Personen zur Teezeremonie zu Hause, also wenn man sowas nimmt, wenn Besuch mal da ist, dann reichen ja ein, zwei Tassen auch. Das Besondere an diesem Chinesen ist allerdings auch noch, dass innen drin, ich habe selbst gesehen, wie es einmal befüllt worden ist, sind zusammengerollte Todesanzeigen von unseren Familienmitgliedern. Sozusagen ein kleiner Schrein ist dann draus geworden. Ich habe das nie geöffnet, könnte man ja machen, vielleicht unten am Boden mal aussägen lassen oder wie auch immer man das macht. Aber das bleibt erstmal alles so und der steht bei mir auf diesem Vertiko, der kommt nur einmal im Jahr weg, wenn an diese Stelle die vogtländischen Figuren von Moosmann und Moosfrau darauf gestellt werden, an die gleiche Stelle. Da muss er dann in die Vitrine wechseln für diese Zeit dann im Advent.
Im Advent.
Und also das heißt, du benutzt die chinesische Porzellankanne gar nicht zum Tee trinken,
nee.
Sondern nur zum Aufbewahren von Todesanzeigen.
Nur zum Aufbewahren von Todesanzeigen. Ja, und okay. Übrigens auch ist es sehr schön anzuschauen, das ist zumindest bemalt worden von einem unserer weiteren Verwandten aus Selb. Selb ist ja die Porzellanstadt in Oberfranken.
Ach, das ist gar nicht aus China.
Das ist nicht aus China. Das ist so, das heißt, es wäre eine Einzelanfertigung gewesen und bemalt worden von diesem weiteren Verwandten. Und eigentlich nur ein Ausstellungsstück sozusagen auch. Ne? Obwohl man könnte, wenn man wollte, wenn man den Hut irgendwie abkriegen würde, um das Wasser einzufüllen, den Tee einzufüllen, könnte man ihn schon benutzen, aber da müssten natürlich die Anzeigen raus vorher.
Ich habe noch von Karl-Heinrich Wagerl etwas gefunden. Da gibt es ein zauberhaftes Buch, das heißt Liebe Dinge. Das ist mit Aquarellen von ihm ebenso zauberhaft illustriert. Und da habe ich die Geschichte zu meinem Tisch gefunden, die ich exerpiert habe. Also wer es lesen will, sollte sich um das Buch bemühen. Da hat er die ganze Lesung und hier habe ich es nur rausgezogen. Mein Tisch war das erste Stück Hausrat, das ich erwarb, als ich mich in jungen Jahren entschlossen hatte, sesshaft und ein gesitteter Mensch zu werden. Von nun an, dachte ich, muss dein Dasein eine feste Mitte haben. Eben diesen Tisch. Du wirst mit Anstand daran sitzen, um dein Brot zu essen, und wenn du nichts zu kauen hast, kannst du wenigstens die Ellbogen drauf stützen und deine Sorgen überdenken. Wunderlich, dass ich von jeher nur unter alten Grümpeln mich wohlgefühlt habe. Woran mag das liegen? Grob gesagt, ich lebe überhaupt weit lieber mit Dingen als mit Menschen. Verdächtig auch, dass mein Herz so sehr an alten Dingen hängt. Liegt es daran, dass jedes von diesen Dingen nur einmal in der Welt vorhanden ist? Mein Tisch zu begegnen war ein Glücksfall. Ja, und unter die Platte zimmerst du mir eine Lade für das Brot und das Messer, habe ich dem Tischler gesagt. Der Meister machte es dann so. Einmal hatte ich einen Freund zu Gast, dem gefiel mein Tisch so sehr, dass er beschloss, ihn nachmachen zu lassen. Aber nach Wochen, als der neue Tisch aus der Werkstatt kam, stand der Freund davor und schüttelte den Kopf. Es war wirklich der gleiche Tisch, nur eben bei weitem nicht derselbe. Nun, wir setzten uns dann doch wieder an den Alten. Ich holte zum Trost eine Flasche aus dem Keller, weißen Wein, köstlich im Glas und schwarzes Brot und Nüsse. Wir schwiegen gesprächig und alles war gut.
Dann machen wir erstmal eine Musik.
Zum Beispiel ein Lied von Max Giesinger, da erinnert er sich an seine Großmutter und muss sich von ihr verabschieden, nämlich für immer. Der Titel heißt Mach's gut und da erwähnt er auch am Anfang, dass er Fotos und die Schmetterlinge aus Papier von ihr mitnimmt.
Jetzt stehe ich hier in deiner Wohnung, nimm ein paar Sachen mit von dir. Deine Fotos auf dem Nachttisch und ein Schmetterling aus Papier.
Genau. Das war ja ein sehr schönes Lied von dem Max Giesinger und ich habe direkt daran gedacht, dass ich von meinem Opa einen uralten Fotoapparat noch habe und von meiner Oma eine Nofretete-Büste, die ich als Kind immer bestaunt habe. Die habe ich mir bewahrt und die erinnern mich auch immer an Oma und Opa. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr noch so Dinge, die euch an eine bestimmte Person erinnern?
Naja, ich habe eine ganz alte kleine Vase, so gerade in der Größe für Veilchen. Die hat blaues Glas, das hat auch einen speziellen Namen. Und da weiß ich genau noch, wo die bei der Oma im Schrank stand. Die hat also mich immer begleitet. Jetzt hatte ich sie bei der Mutti dann noch gefunden. Und die ist oben ganz abgefressen am Rand. Also viele andere würden die wahrscheinlich wegtun. Aber wenn du Blumen drin hast, sieht man sich. Und ich habe dieses Jahr auch die mit einem Sträußchen Veilchen fotografiert. Und ich liebe dieses Bild und damit auch diese Vase.
Ja, ich habe etwas in Erinnerung an meinen Großvater mütterlicherseits. Das ist nicht so eine fröhliche Erinnerung, aber es ist eine starke Erinnerung. Als ich Kind war, vielleicht sogar noch Vorschulkind oder zumindest in den ersten zwei Schuljahren vielleicht war, da hat er mir einmal aus der Küchenschublade ein Stück Eisen ausgefranst, vielleicht so, dass es gerade über die Kinderhand hinaus ragte, wenn er mir das in die Hand gegeben hat. Und dann hat er mir erzählt, dass im Ersten Weltkrieg er dieses Stück Eisen, ein Stück von einer Granate, ein Granatsplitter, in das Bein bekommen hat. Und das wurde ihm rausoperiert und hat er eben aus Erinnerungsgründen sozusagen mitbekommen oder mitgenommen sich. Und dann hieß es irgendwie von ihm, ja, das war in Frankreich und da war an der Somme bei dieser Material- und Menschenschlacht. Und ich habe irgendwie unbewusst ab dem Tag erstmal immer eine gewisse Zurückhaltung gegenüber Franzosen entwickelt. Das Kind hat sich eben nichts anders denken können, außer das waren Franzosen, die meinen Opa verletzt haben. Ne? Vielleicht waren auch ein paar Engländer dabei, aber jedenfalls hauptsächlich Franzosen. Und bin da nie rangekommen so richtig an das Französische und die Menschen. Das ist natürlich eine kindliche Vorstellung, aber so war es eben.
Also gibt es einen Ort für den Splitter? Hast du den noch?
Er ist irgendwo in einem großen Haufen von Sachen, die ich über Jahre schon nicht angerührt habe, aus verschiedensten Gründen.
Ja, ich habe auch von meiner Oma bestimmte Gegenstände noch. Auf meinem Schreibtisch steht so ein Briefbeschwerer, die kennt ihr vielleicht auch alle, diese großen Glaskugeln, wo sie immer wenn sie Post erhalten hat, die Glaskugel draufgestellt hat. Also ich weiß auch nicht, die hat mich als Kind immer fasziniert. Das bunte Glas mit den Blumen darin, sicherlich sehr kitschig, aber irgendwie hat es immer mein Herz ergriffen und ich bin als kleines Mädchen da immer vorbeigeschlichen und habe mir so gedacht, den möchtest du gerne mal haben. Und jetzt steht er auf meinem Schreibtisch. Und auch die berühmten Römer, die Weingläser, die im Vertiko standen, sind wir wieder beim Vertiko angekommen, die gar nicht benutzt worden sind von Oma, habe ich immer jetzt so nachgedacht. Aber die stehen jetzt bei mir und
werden benutzt und ab und zu.
Hin und wieder werden sie benutzt, obwohl sie meine Familie nicht so mag, aber ich mag sie eben trotzdem.
Na klar. Ich will nur anfügen, ich habe noch eine gute Erinnerung auch an Dinge, die von den Großeltern stammen. Bei meinem Opa war es die Taschenuhr. Es war noch eine Zeit, wo das sozusagen vom Enkel, dem Sohn meistens, übergeben wurde als Erinnerungsstück und Anführungszeichen Erbstück auch. Das war eine goldene Taschenuhr, aber kein echtes Gold. Das sah eben nur schön goldig aus und war bestimmt in vielen Familien vorhanden, dieses Modell. Und die habe ich als Oberschüler auch eine ganze Zeit getragen sogar. Ich mochte nie Armbanduhren, weil das eben so einschnürt. Aber die Taschenuhr, die habe ich genommen, geliebt, und die habe ich dann, wenn man so Jeans hatte, in dieses kleine Fach da, dass man so extra dann noch mit Kette, wie man das so machte, um 1900 herum vielleicht noch, habe ich die mit mir rumgeschleppt, und die lief wunderbar, bis vor vielleicht 20, 25 Jahren irgendwann sie festlief, und habe sie aber auch nicht wieder reparieren lassen. Da weiß ich genau, wo die noch liegt.
Gibt es denn so Dinge, überlege ich mir gerade, wo ihr schon wisst, dass ihr die mal den Enkelkindern schenken werdet oder die Enkelkinder schon mal gesagt haben, die hätten wir gerne?
Ja, mein großer Enkel war letztens zu Besuch, und in meinem Zimmer habe ich einige Druckgrafiken über und von Katzen. Und da hat er gesagt, die Katze, die sich da gerade putzt, die würde ich gerne mal haben wollen.
Ich hätte einiges weiterzugeben, aber ich bin mir nicht bewusst, ob das die nächste Generation oder die übernächste Generation auch wirklich interessiert. Und wenn ich dann manchmal so sehe, bei Bares für Rares, wenn die Patentante oder die Großmutti was verschenkt hat und die schaffen es dorthin, weil es ja Geld bringt, dann muss ich sagen, dann verschenke ich lieber ganz jemand anders.
Das ist schon ein bisschen traurig, das stimmt.
Genau.
Was macht man aber, wenn man gar keine Enkelkinder hat?
Oh ja, über diese Sorge hat sich die Elke Heidenreich in ihrem Buch Altern geäußert. Und sie schreibt da: Muss ich hinter meine Bilder Zettel mit Vermerken kleben, welche Bilder wertvoll und welche einfach nur vom Flohmarkt sind? Wird jemand die Schönheit meiner über 100 Jahre alten Gläser begreifen? Oder kommt das alles in die Entrümpelung? Ja, das ist schwer. Das treibt mich wirklich um. Andererseits, ich bin dann tot. Es kann mir doch egal sein. Es ist mir eben nicht egal. Ich liebe meine Dinge. Ich lebe mit ihnen. Es soll ihnen nicht schlecht gehen, nur weil ich sie nicht mehr anschaue und anfasse. Die himmelblaue Zuckerdose aus Blech mit den kleinen Blümchen war der allererste Gegenstand, den ich vor 60 Jahren als Studentin in München auf dem Flohmarkt kaufte. Sie hat mich überall hin begleitet. Das kleine schwarze Töpfchen, indem mir meine berufstätige Mutter jeden Tag das Essen vorgekocht hat, das ich das einsame Kind dann mittags warm machte, ich habe es seit genau 74 Jahren. Meine ganze Studentenzeit hindurch habe ich mir in meinen armseligen Buden, in denen natürlich Kochen verboten war, auf einer heimlichen Kochplatte in diesem Töpfchen Tütensuppen oder Eier gekocht. Wenn ich tot bin, gehören diese beiden zerbeulten Dinge, die Zuckerdose und das schwarze Töpfchen, zu den ersten, die in die Mülltüten wandern werden. Und ich bin so sentimental, dass mich das schmerzt. Ich möchte mich mit dieser Erwähnung bei Ihnen für die treuen Dienste bedanken. Danke, himmelblaue Zuckerdose, und danke, kleines schwarzes Töpfchen.
Wenn wir jetzt vielleicht eine Musik machen könnten, sollten, habe ich einen Vorschlag, der nämlich sehr gut passt zu diesen Sachen, wo man sich an Großeltern erinnert, durch ein bestimmtes Objekt oder etwas, was man aus der Kindheit bei ihnen gesehen und vielleicht sogar benutzt hat. Das wäre nämlich jetzt John Denvers Grandma's Featherbed. Also wie der Sänger sich sozusagen erinnert an die Abende und Nächte, die er bei Oma und Opa verbracht hat, zu Besuch war, und dann ihr, das von der Oma, das riesige Federbett verfrachtet wurde und ganz darin eingehüllt war. Und dieses wunderbare Kindheitsgefühl, das transportiert der Song wunderbar.
Ich habe da mal noch eine Frage an euch zum Thema Dinge bewahren. Habt ihr denn auch noch irgendwas aufgehoben aus eurer eigenen Kindheit? Bestimmt, oder? Also ich gebe es ja zu, ich habe noch meinen Teddybär. Mit dem kuschel ich auch manchmal noch.
Wird der auch noch gewaschen oder wird er so gelassen, wie er über die Jahre geworden ist?
Der ist schon ein paar Mal gewaschen worden.
Ja, na klar. Sagen wir so. Solche Sachen manche ehemalige Kinder lassen das ja gar nicht zu, dass der gewaschen wird. Der muss ja so bleiben. Bei uns in der Familie hieß dann von meiner Nichte der Teddy immer der schmierige Christian.
Ja, ich mache mal den Anfang. Ich habe noch eine Puppe. Die habe ich mir ganz lange zu Weihnachten gewünscht. Und die musste unbedingt lange Haare haben, damit ich sie kämmen kann und frisieren. Und dann war Weihnachten da und die Puppe saß unterm Tannenbaum. Bei uns war das immer so, dass die Geschenke unter dem Baum zurechtgelegt wurden. Und dann war ich ganz traurig, weil diese Puppe hatte leider keine langen schwarzen Haare, wie ich mir das gewünscht habe, sondern die hatte leider rote Haare. Ohne dass das jetzt irgendwie anstößig klingen soll, aber da war irgendwo eine Enttäuschung bei mir. Aber ich habe diese Puppe lieben gelernt und sie sitzt jetzt in meinem Schlafzimmer. Und ich habe ihr auch letztens mal neue Kleidung genäht, weil die von der Mama gestrickten dann doch irgendwann nicht mehr so gut aussahen.
Du hättest ja versuchen können, die roten Haare zu färben. Mhm. Schwarz, mit Schwarz geht doch wohl, das müsste doch klappen.
Gedacht, ja. Das habe ich mir nicht getraut.
Natürlich nicht, na klar. Ja.
Hat die einen Namen, die Puppe?
Nee, die hat keinen Namen.
Wirklich?
Wirklich keinen Namen.
Das ist Puppe.
Das ist meine Puppe.
Das könnte mir gefallen auch.
Habt ihr noch haben. Was aus der Kindheit?
Ja, ich habe ja in der letzten Sendung schon von meinem Märchenbuch gesprochen und das habe ich noch. Aber ansonsten, wenn ihr so erzählt, habe ich jetzt gemerkt, Mensch, nee, aus der Kindheit hast du eigentlich nichts mehr.
Mir ist was eingefallen, was ich auch irgendwo unter dem großen Haufen habe, wo Sachen von früher sind und an die ich bisher nicht rangegangen bin. Da müsste ein alter Schuhkarton sein noch und in dem sich befinden müssten ungefähr 5 Handspielpuppen für das Puppentheater. Die waren also richtig aus weichem Kunststoff. Mhm. Natürlich eine Prinzessin und ein König. Dann gab es noch einen Polizisten, kein Krokodil.
Och.
Nein. Und was gab es noch?
Ein, so
ein Kasper natürlich. Kasper, der Kasper natürlich, der hat jetzt noch gefehlt. Mhm. Und ich habe dann als Kind auch ein kleines Puppentheater bekommen, kleines Gestell mit Kulissen, die man da einhängen konnte, auch eine Innenansicht, eine Außenansicht. Und ich habe dann aus Büchern, die ich hatte, wo Theaterstücke fürs Puppentheater abgedruckt waren, dann so gut es ging, das nachgespielt dann, ablesend aus dem Buch, und mussten Verwandte, wenn die zu Besuch waren, zu irgendwelchen Feiern, die mussten immer das Publikum natürlich hier halten. Und die müssten noch da sein. Und die waren aus dem Westen übrigens, aber egal. Die sahen wirklich richtig schön gut aus. Also als Puppentheater war aus dem Osten. Also ich hatte schon eine kleine Vereinigung da sozusagen.
Siehst, da musst du nochmal nachschauen,
ja,
ob es denen gut geht.
Na, auf jeden Fall. Irgendwann aber, muss ich mal, ich weiß.
Genau, aber nicht selber ausgedacht, die Geschichten?
Nee.
Echt?
Nee. Ich bin eher so ein Schisser sozusagen gewesen. Ich wollte da nicht, auch schon als Kind eben, dass da Fehler entstehen oder dass das irgendwie aus dem Ruder läuft. Ich wollte mich schon an irgendeine Regel oder irgendwas halten, was ich sozusagen umsetzen konnte. Also eher sozusagen die Schauspielerorientierung statt die Regisseur- oder Dramaturg-Orientierung oder so, ja.
Und dann hast du alle Rollen selber gespielt?
Natürlich, ja klar. Auch ein bisschen mit anderer Stimme, mit verstellter Stimme, sowas auch, ja.
Cool.
Das gab's.
Kann ich mir gut vorstellen. Wäre ich gerne Gast gewesen.
Eine Sache, die überhaupt nicht mit Geräuschen und sowas zu tun hat und mit extrovertierten Sachen, sondern mit introvertierten, also eben mit Lesen. Und eines der schönsten Erinnerungen, da habe ich einen ganzen Stapel nämlich noch davon, sind die Mosaikhefte gewesen, die für viele aus unseren Generationen eine große Rolle gespielt haben. Die einzige Grunde einziger Comic-Zeitschrift in der DDR, die es gab. Die Abenteuer der Digidax, und da habe ich zum Glück noch die ganze Amerika-Serie, die mit 152 anfing.
Oh, und die sind wertvoll.
Ich habe davon gehört. mir fehlt nur, ich habe sie alle. Wir hatten Abonnement, irgendwie wurde das vererbt, wurde ja immer so gemacht, dass Verwandte oder so weitergaben dann ihr Abo und irgendwoher haben wir das dann bekommen. Durch das Abo habe ich die eben auch noch alle. Und das Einzige, was fehlt, ist das Titelblatt von der Amerika-Serie, wo die Digidax ganz groß drauf sind und so in Western-Schrift unten drunter die Digidax in Amerika drauf stand.
Und das Tolle ist an diesen Digidax-Geschichten, dass die wirklich sehr historisch korrekt sind.
Ganz genau.
Genau, also wenn ihr euch zurückerinnert an die Kindheit. Gibt es denn so Spiele, die ihr euch bewahrt habt, die ihr jetzt vielleicht auch nochmal mit den Enkelkindern spielt, vielleicht auch nicht?
Die Hüpfespiele, das kann ich mich erinnern. Ich war ein ungeheuer bewegtes Kind und konnte nicht still sitzen. So. Die haben mir wirklich gut getan. Aber ich habe jetzt kürzlich mal drüber nachgedacht. Ich weiß noch, wie sie aufgemalt werden, aber wie sie gespielt werden, das bringe ich nicht mehr zusammen. Das ist jetzt einfach zu lange her.
Da war das nicht immer so, ne? Du hattest so eine ganz lange Reihe und dann gingen nochmal zwei links und rechts und dann hat man
und das Steine. Oberste Kästchen war halb rund und die wurden dann auch nummeriert.
Du hast
und dann
so Steine draufgeworfen.
Du musstest dann überspringen und so, genau. Aber wie gesagt, so richtig hundertprozentig, da müsste ich erstmal jemanden finden, der das
und
noch
kann. Und der Stein, der musste auch in dem Kästchen landen, ansonsten war man nicht mehr dran mit Hüpfen. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir haben da auch mal die Wochentage reingeschrieben, Montag bis Sonntag.
Ja. Stimmt, ja.
Und das war ein Spiel, was auf dem Schulhof und an den Häusern, auf den Gehwegen von den Kindern also wirklich stundenlang gespielt werden
konnte. Und es ist so simpel, ne?
Man ganz malt einfach.
Halt, kannst du überall
mit Kreide aufzeichnen, Steinchen findet sich überall und die Kinder haben zusammen sich bewegt.
Und dann fallen mir noch diese Fadenspiele ein, ne, was du um die Hand wickelst, wo du dann immer noch ein Gegenüber brauchst, der das dann abnimmt und anders formt und du musst dann wieder reingreifen und dann noch eine andere Form machen oder so. Das war schon toll. Und da gibt es jetzt auch heute noch, ich habe zu meinem 60. Geburtstag Besuch gehabt, die hat uns das gezeigt, die hat das also zu einer Meisterschaft gebracht.
Ja. Das haben übrigens auch wir Jungs gespielt. Ja. Also das war üblich. Vielleicht auch eine Art Annäherung oder sozusagen an Mädchen irgendwie, ja, dass man mit einem Mädchen dann spielt und sah sozusagen wie heute bei Teamspielen eben auch ähnlich, wer mit wem kann und auf welche Weise irgendwie gut zusammenpasst. Vielleicht.
Also solche Gedanken habe ich bei dem Spiel nicht gehabt, aber ist schon möglich. Wir haben auf dem Schulhof und eben auch mit den Kindern, mit denen man zusammen gewohnt hat und in der Nähe gewohnt hat, sehr oft Gummitwist gespielt. Also das war auch so eine Sache, die ging eigentlich immer, weiß ich nicht, ob das die Kinder heute noch machen. Wir sind sehr viel Rollschuh gelaufen, das war auch so eine Sache, dann die uns sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich kann mich erinnern, wir haben auch sehr gerne Ballschule gespielt, wo man einen Begriff erraten musste und wenn man ihn mit dem Ball dann entsprechend herausbekommen hat, immer, es wurde immer ein Buchstabe mehr genannt, dann wurde mit über Hallihallo der Ball in die Luft geworfen und derjenige musste ihn auffangen und dann wurden die Arme nach vorne gereicht oder die Beine auseinandergesetzt und dann musste der Ball treffen und dann war derjenige dann der Lehrer, die anderen waren natürlich die Schüler.
Kenne ich ganz genau und ich kenne auch einen langen Begriff, der bei uns immer sozusagen zum Erraten war. Nach 3, 4, 5, 6, 7 Mal war dann auch schon so weit, dass gesagt wurde, ach nee, nicht wieder. Und jetzt kommt der Begriff amerikanische Feuerblume. Warum auch immer.
Gibt's die Feuerblume?
Sowas Ähnliches, aber keine Ahnung, wo das herkam überhaupt.
Ich kann mich noch erinnern, ich kenne eure Spiele auch alle. Ich weiß aber auch nicht, ob die das heute noch spielen, die Kids. Ich kann mich noch erinnern, dass man einfach noch mit so Händeklatsch-Spiele gemacht hat, wo man so Reime dazu gesungen hat. Und irgendeinen Englischen, den wir dann wahrscheinlich so vom Abhören wahrscheinlich total falsch gesungen haben.
Sissy, my baby, I want to say me, I want to see.
Und ganz viele Kreisspiele, so Lauf mit, komm her, lauf mit, lauf weg, hieß es, glaube ich. Jetzt fällt mir es gar nicht ein. Oder ziehe durch die goldene Brücke.
Das waren
auch so beliebte
Kinderspiele. Das ist mir auch gerade noch was eingefallen. Schangel hieß das, glaube ich, bei uns. Da wurde so Geld an die Wand geworfen, also Pfennige oder 5-Pfennig-Stücke oder so, also nicht mit größeren Summen. Und dann warf jeder das gegen die Wand, das sprang dann zurück. Und wenn man es mit dem Finger erreichen konnte, also mit kleinen Finger und Daumen, dass man das, dann gehört es einem.
Bei uns hieß das Mimeln.
Wie?
Mimeln.
Mimeln. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei uns hieß, aber wir haben es auch gespielt.
Ja, es hat Spaß gemacht.
Ja.
Genau, habt ihr auch so Rollenspiele gespielt?
Das sind wir schon fast beim Doktorspielen.
Ich frage nur deshalb, weil wir haben hier noch so ein Lied, das hat der Clouseau mit seinem Opa aufgenommen, der alte Joe. Und ich glaube, das ist so ein Piratenlied.
Okay. Und
der alte Joe soll ein Pirat sein.
Mhm.
Vielleicht hat der Clouseau ja mit dem Opa Piratenspiele gespielt.
Immer her damit.
Wir hören mal rein, oder?
Ja.
Ich bin der Opa von Clouseau. Und wir singen gemeinsam das Lied von dem Vampir, dem alten Joe. Das reimt sich wenigstens. Gestern war es kurz vor Morgenrot. Vampire wissen Dorfbewohner tot.
Ich habe gefunden ein Gedicht in diesem Büchlein mit vogtländischen Texten, das ich zu Hause habe. Ein Gedicht von einem auch Amateurautor, Kurt Arnold Findeisen aus Dresden, ist aber schon 1963 verstorben. Und etwas später als 1963 ist die Situation mir als Kind eben auch so vorgekommen, so ähnlich, als wir nämlich mit der Unterstufe, also vielleicht erste, zweite Klasse, kleinen Ausflug machten vom Schulgebäude runter ins Tal der Trieb. Und da gab es ein Fleckchen, wo sich Folgendes dem Auge bot. In goldenen Schlüsselblumentagen, in goldenen Schlüsselblumentagen von Silberlicht durchspielt das Blau, und wundergläubig glänzt die Au in goldenen Schlüsselblumentagen. Wie erfüllt mit Rauschen sich die Stunde, o trunkene Orgel der Natur, hinab, hinauf in Moll und Dur. Wie füllt mit Rauschen sich die Stunde. Nun, Seele, lern den Kuckuck fragen, vielleicht, dass er im Zauberkreis ein Wort von ewigem Frieden weiß. Nun, Seele, lern den Kuckuck fragen in goldenen Schlüsselblumentagen. Also ich erinnere mich sozusagen auch an diesen Anblick im frühen Frühjahr, schon grüne Wiese, und da heraus stehen dann die 100 zu 100 oder zu hohen Hunderten diese gelben Dolden von der Schlüsselblume, die natürlich unter Naturschutz stand und wahrscheinlich auch immer noch steht. Aber einige wilde Mädchen und Jungs haben sich natürlich trotzdem bedient und etwas davon mit abgezweigt nach Hause genommen. Dieser Anblick jedenfalls, das war das Allerwichtigste für mich, wenn man also die Treppe herunterkam, dort in die Nähe des Flusses, direkt am Ufer, dieses Stück Wiese sah und plötzlich diese goldene Ansicht der Schlüsselblumen.
Und dann habt ihr die Schlüsselblumen zwischen zwei Bücherseiten gepresst und dann so ein
das
aufgeklebt.
Könnte gut sein, ja. Und euch das bewahrt. Könnte gut sein. Nein, ich war nicht bei den Wilden dabei und habe nichts abgezupft, natürlich, weil ich immer ein artiger Schüler gewesen bin.
Eieiei, wer es glaubt. Aber ich kann dieses Bild wirklich nachvollziehen und kann mich auch sehr gut erinnern an Sonntagsspaziergänge mit meinem Vater. Das war so ein bisschen Tradition, dass wir sehr oft zur Oma gefahren sind am Wochenende, was ich dann als Teenie nicht mehr so prickelnd fand. Aber als Mädchen ist dann Vati mit mir am Vormittag in die Natur gegangen und dann haben wir auch diese Schlüsselblümchen gesehen und ich habe sie auch abgepflückt, gebe ich ehrlicherweise zu, und habe sie dann Mama mitgebracht, denn Mama musste mit Oma in der Küche stehen und Thüringer Klöße machen.
Genau, so war es üblich, ja.
Wenn wir schon beim Thema Familie sind, könnt ihr euch erinnern an so Dinge, die ihr euch bewahrt habt aus so Familienritualen, Traditionen, vielleicht auch so Dinge, die ihr da noch bewahrt euch, die daran erinnern oder so?
Ja, bei mir war das das Ostereier bemalen. Die Tradition habe ich aber selber erst ins Leben gerufen, weil ich es schön fand, um die Osterzeit zusammenzusitzen mit Familie und Freunden. Und dann wurden die Eier gekocht, es wurde alles von uns gestellt, auch die Farben. Manche haben sich auch schon eine Einführung gemacht, wie sie ihre Ostereier bemalen. Die kamen dann schon mit Plan an, das fand ich niedlich. Und dann wurde das sogar prämiert, indem jeder 5 Streichhölzer kriegt und die durfte dann dorthin legen, wo er die Ostereier besonders gut fand. Und für die meisten Streichhölzer gab es dann auch Prämien, die dankend entgegengenommen wurden. Aber ich finde es schön, weil man dann auch mal wenigstens zu bestimmten Zeiten so ein Zusammentreffen hat von Freunden, von unterschiedlichen Arten und auch von Familienmitgliedern, mit Freunden und so. Also bei uns war das immer sehr angesagt.
Ostereier haben ja nun mal die Angewohnheit, auch kaputt zu gehen. Aber gibt es welche, die ihr euch auch noch eine Weile aufbewahrt habt?
Ich habe noch welche im Schrank. Aber komischerweise, die waren auch ganz, also die waren nicht ausgepustet und die haben nie angefangen zu stinken, was ich eigentlich erwartet hatte.
Ostereier bemalen ist die eine Sache, Osternester verstecken ist die andere. Das ist aber, glaube ich, in vielen Familien so. Und bei uns gab es immer so ein bisschen die Rangelei zwischen der einen und der anderen Familie. Ist jetzt das Suchen der Osternester am Gründonnerstag oder ist es erst am Ostersonntag? Und da wird eigentlich jedes Jahr immer wieder so ein bisschen hin und her geschoben.
Gründonnerstag habe ich aber auch noch nie gehört.
Ja, doch, es ist schon so eine Tradition. Der alte Goethe hat das ja gemacht. Im Ilmpark hat er für seinen Enkel die Ostereier versteckt und die Stadt Weimar macht das ja heute noch für die Kinder am Gründonnerstag.
Gibt es bei dir Familientradition, Lutz?
Ja, es ist eine, an die ich denke, die im Grunde die zwei Generationen davor eigentlich betrifft. Aber das habe ich eben miterlebt aus nächster Entfernung, nämlich das sogenannte Schwesterntreffen meiner Oma mit ihren drei anderen Schwestern. Da wir auf dem Land außerhalb von der Stadt Plauen wohnten und die anderen Schwestern alle in der Stadt, kamen die sehr gerne auch vor die Toren der Stadt nach Jorketa und fanden sich da ein zu einer lustigen, fröhlichen Runde. Da wurde auch Doppelkopf gespielt, was natürlich bei vier Schwestern wunderbar passt. Mhm. Die hatten auch ihre Ehemänner mit und dann wurde mal abgewechselt, aber sozusagen jeder zur Familie zugeordnet, jeweils immer.
Aber nicht die Ehemänner. Abgewechselt.
Also der Opa stand dann ein für seine Oma, seine Frau Ella, eine Runde. Und so war das bei den anderen Schwestern mit deren Männern auch immer in Abwechslung. Und da wurde auch Bockbier manchmal getrunken dazu, am frühen Abend sozusagen dann, bevor also die ganzen Plauener Städter dann mit dem Zug wieder nach Hause fuhren, in die 10-12 Kilometer Entfernung. Und das fand sozusagen auch alle vier Wochen statt, dieses Schwesterntreffen. Das war eine feste Tradition, wo ich auch diese Verwandtschaft genauer kennengelernt habe und herausgekriegt habe, was die eigentlich für Typen sind. Das war eigentlich eine Menschenkunde für mich als Zehnjährigen vielleicht oder so, Anfang der 70er. Es war sehr, sehr, sehr unterhaltsam für mich auch als Kind, die zu beobachten und mit ihnen zu reden und auch, und sie sprachen mich auch mal an und das ging immer lustig hin und her. War eine sehr schöne Atmosphäre, hat mir gut gefallen damals.
Lutz, da passt ja so ein bisschen das Lied jetzt vom The House, Our House.
Ach ja,
dazu,
genau.
Oder?
Natürlich, das passt, obwohl es hauptsächlich hier um eine vergangene Liebesbeziehung geht, die mal war und es gab auch dieses gemeinsame Haus und es gibt in diesem Haus gemeinsame Erinnerungsstücke, die angesprochen werden. Aber im Grunde ist das auch übertragbar auf Familienzusammenhänge, wenn man sich erinnert, wie es damals in der Familie gewesen sind, was man damals alles gemacht hat, welche Dinge und Rituale man damals gehabt hat. Crosby, Stills, Nash & Young, Our House.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love.
So, wir sind ja schon fast wieder am Ende von unserer Sendung über bewahrenswerte Dinge angekommen. Wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Die meisten Sachen, über die wir dann heute so geredet haben, Dinge, die man anfassen kann, mal von den Spielen vielleicht ein bisschen abgesehen, das sind doch alles auch Dinge, die wirklich Handwerk oder Kunsthandwerk irgendwie hervorgebracht haben.
Ja.
Das ist mir aufgefallen. Mit etwas, was mit Hand hergestellt wurde, was auch eine Zeit gedauert hat und was deswegen auch vielleicht einen speziellen Wert.
Einzelstücke sind auch, ne?
Ja.
Ich bin ja seit 45 Jahren, habe ich einen Handwerksbetrieb und was mit der Hand herzustellen und sich dran zu freuen, was dann fertig wird, das ist wirklich das Schönste. Und ich sage immer, wenn man einen Beruf hat, den man so liebt, dann muss man nie mehr arbeiten und dazu stehe ich auch und deswegen mache ich das auch noch in meinem hohen Alter. Aber es ist schwierig, wenn man solche Betriebe, und das hört man ja deutschlandweit und ich weiß nicht, weltweit will ich jetzt nicht sagen, da habe ich nicht den Überblick, aber deutschlandweit, dass viele Handwerksbetriebe keinen Nachfolger haben. Auch ich habe keinen Nachfolger oder keine Nachfolgerin. Ich hatte mich bemüht, aber ich habe das Bemühen dann aufgegeben, weil ich festgestellt habe, diese Arbeitsintensität, die ich dazu an den Tag gelegt habe und auch an den Tag legen musste, die ist keiner mehr bereit zu erreichen. Und halbherzig was zu übergeben, da habe ich keine Lust. Dazu habe ich 45 Jahre mich angestrengt und möchte nicht, dass es dann in 2 Jahren in die Tonne gedrückt wird. Und es macht einfach Spaß und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen. Und ich freue mich auch jetzt durch die KI, kann alles Mögliche ersetzt werden, aber ein Handwerk nicht. Und das ist im Grunde genommen die Zukunft des Handwerks, die ich da sehe. Und ich hoffe auch, dass sich wieder junge Leute dafür interessieren und auch merken, wie schön das ist, was herzustellen und was fertig zu kriegen, wo man sagen kann, das habe ich gemacht. Oder das kann nur ich oder so. Aber dahin ist es ein weiter Weg und mit viel Anstrengung gepflastert. Und ich denke schon, die Generation gibt's. Sie haben sich das nur nicht bewusst machen lassen oder nicht bewusst machen können. Das ist so mein Abgesang vom Handwerk. Oder mein neuer Angesang fürs Handwerk. Beides. Ja,
genau.
Hoffentlich Letzteres. Mhm. Und um das nochmal aufs Kleine, Familiäre zu bringen, deshalb mit Kindern und Enkeln basteln, häkeln, stricken, sticken, was auch alles möglich ist, damit dieses Erlebnis und diese Freude dann auch in den Erinnerungen bleibt, wenn man das Ergebnis sieht.
Vor allen Dingen, wenn man das eben gemeinsam gemacht hat. Genau. Ja. Dann erinnert man sich eben an diese gemeinsam verbrachte Zeit, die sich dann in dem Ding manifestiert, was man sich da bewahrt.
Aber man kommt ja jetzt auch vorwärts, indem man ganze Tage anbietet, wo sich unterschiedliche Handwerker hinstellen und Jugendliche dann ausprobieren können, für was sie Interesse haben. Und da denke ich, da sehe ich auch eine große Zukunft, dass sie einfach merken, es ist schöner, was zu schaffen, als am Tablet oder so am Handy rumzudaten.
Wir sind am Ende von unserer Sendung angekommen. Lutz, ich sehe hier so, vor dir liegt immer noch ein Zettel mit, du hast noch was dabei.
Ja, das
Bertolt Brecht steht drauf. Dann überlass mal Bertolt Brecht das letzte Wort, Bertolt Brecht und Lutz, und dann verabschieden wir uns schon mal vorher, oder?
Ja, das können wir gerne machen.
War mir eine Freude mit euch. Bis zum nächsten Mal.
Danke gleichfalls und auf Wiederhören.
Ja. Ich hoffe, wir konnten für geliebte Dinge das Gefühl anpassen.
Herzlichen Dank auch meinerseits. Und wie gesagt, ich sage es mit Bertolt Brecht, den ich als Lyriker ja sehr gerne mag. Das Gedicht von ihm heißt Vergnügungen. Und er zählt auf, welche Vergnügungen er meint. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen. Das wiedergefundene alte Buch. Begeisterte Gesichter. Schnee, der Wechsel der Jahreszeiten. Die Zeitung. Der Hund, die Dialektik, Duschen, Schwimmen, alte Musik, bequeme Schuhe, Begreifen, neue Musik, Schreiben, Pflanzen, Reisen, Singen, freundlich sein.